der Podcast für wunderbare Gedanken mit Carina Schimmel.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin die Carina Schimmel und ich habe heute die wundervolle Alexandra Cordes-Gut bei mir im Interview. Und ich habe es eben schon zu Alexandra gesagt im Vorgespräch, es hat allein die Aussicht auf dieses Interview meine Woche so sehr bereichert, denn ihr müsst wissen und vielleicht haben es einige auch mitbekommen, es war jetzt eine längere Pause in meinem Podcast und ich habe auf LinkedIn darüber gesprochen, meinen Podcast wieder zu starten und dass ich doch mich freuen würde, wenn die eine oder der andere Lust hätte, da ja zu einem Interview zu kommen und mir wieder einen wunderbaren Gedanken mitzubringen. Und Alexandra war die Erste, die sich gemeldet hat und mir ist das Herz aufgegangen, weil ich genau gewusst habe, okay, jetzt bist du richtig. Und ich habe mit Alexandra ja schon so lange geliebäugelt, denn wir kennen uns nicht sehr besonders gut und trotzdem habe ich das Gefühl, eine ganz besondere Verbindung zu Alexandra zu haben, denn sie ist so ein Mensch, den ich mir immer an meiner Seite wünschen würde, mit einer ruhigen, besonnenen Art, mit einer Stimme, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich reinlegen, mich öffnen, ich sein und der Gewissheit, es kann mir in diesem Moment nur Gutes passieren. Und genau aus diesem Grund, liebe Alexandra, freue ich mich unglaublich, dass du heute hier bei mir zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Carina. Und ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf. Ich habe deinen Podcast natürlich auch gehört und da ging es mir vielleicht ähnlich wie dir. Ich konnte mich da auch mal so in deine Stimme reinlegen, in das Gespräch mit den Menschen, die dort waren. Und ja, finde, da hast du auch was ganz Tolles in die Welt gebracht, mit diesen wunderbaren Gedanken.
Danke, ja, danke.
Dass ich meinen heute auch hier teilen darf.
Ja, ja, aber bevor du das machst, erzähl doch den Zuhörenden erst noch ganz kurz, wer du bist und was du machst, wenn du nicht gerade bei mir deinen wunderbaren Gedanken teilst.
Ja, ich arbeite seit 20 Jahren als Coach, Therapeutin und auch inzwischen als Autorin und habe eine eigene Coaching-Praxis in Ravensburg. Das ist in der Nähe vom Bodensee. Hier lebe ich seit 30 Jahren. Ursprünglich bin ich in Frankfurt aufgewachsen mit meiner Zwillingsschwester und meinem Bruder. Und ich erlebe es immer als großes Glück, hier unten sein zu dürfen, weil die Natur hier wie im Paradies ist, würde ich sagen, für mich mit dem See und den Bergen. Genau, und ich habe auch 10 Jahre in der psychosomatischen Akutklinik gearbeitet als Psychotherapeutin, davor 20 Jahre als Spieleredakteurin bei Ravensburger. Und ich begleite im Coaching Menschen, die als Anlass oder Auslöser fürs Coaching haben, dass sie unglücklich in ihrem Job sind und manchmal auch auf dem Weg zu ihrer Berufung. Und im Coaching stellt sich dann meistens raus, es geht eigentlich um ihr inneres Kind und um die Selbstliebe und die Selbstzweifel. Und daran arbeite ich dann mit Ihnen hier in meiner Praxis. Genau, das ist so das, was ich mit ganz viel Herzblut und auch Dankbarkeit mache, weil ich finde, die eigene Berufung leben zu dürfen, ist ein unglaublich großes Geschenk.
Ja, absolut. Absolut. Oh, könnte ich dazu jetzt schon 1000 Sachen fragen. aber du hast uns heute natürlich auch einen deiner wunderbaren Gedanken mitgebracht. Magst du den mit uns teilen?
Ja, den teile ich sehr gerne. Und ich sage vielleicht mal kurz, wie er zu mir gekommen ist. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren ein Buch entdeckt. Das heißt Selbstmitgefühl von der Christine Neff, eine amerikanische Psychologieprofessorin. Und da habe ich noch in der Klinik gearbeitet. Und habe mich natürlich viel damit beschäftigt, wie kann ich Menschen helfen, Heilung zu erleben und aus diesem negativen Strudel in sich selbst rauszukommen. Auch für mich hat mich das lange beschäftigt. Ich hatte auch mal Depressionen mit 30. Und dann habe ich dieses Buch gefunden und da geht es eben um Selbstmitgefühl und dass wir mit uns umgehen sollen, wie wir mit einem guten Freund oder einer guten Freundin umgehen würden. Und das war für mich wie eine Offenbarung, wo ich dachte, genau das ist es. Wir sind selbst unser größter Kritiker und merken gar nicht, was wir uns da selbst mit antun. Und daraus ist so für mich dieser Satz entstanden: Wir sind hier, um eine wunderbare Freundschaft mit uns selbst zu beginnen. Und das ist auch mein Anliegen, das in die Welt zu bringen.
Ja, perfekt. Und gut, dass du hier damit auch einen weiteren Weg öffnest, damit der weiter in die Welt kommt. Und Entschuldige, sag mal, magst du ein bisschen mehr darüber erzählen, was das für dich bedeutet, eine wunderbare Freundschaft mit sich selbst?
Ja, das kann ich gerne mal erzählen, so anhand von meiner Geschichte vielleicht und auch von dem, was ich mit Klienten so erlebe und tue. Ich habe ja eben erzählt, ich hatte mit 30 Jahren auch eine Depression selber und das war nach einer Trennung. Und damals, würde ich sagen, fing meine Reise zu mir selbst an. Ich wünsche es niemand, das erleben zu müssen. Ja, aber im Rückblick denke ich wirklich, dass diese Erfahrung und diese Phase in meinem Leben mich letztlich ja zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Ich konnte auch in der Klinik extrem gut eben mit Menschen arbeiten, die das gerade erleben. Und ich habe damals dann ganz klassische Therapie gemacht, eben Gesprächstherapie. Es war am Anfang auch hilfreich, aber irgendwie ging es nie weiter. Also ich habe viel verstanden, was hat es mit meiner Kindheit zu tun? Meine Eltern haben sich früh getrennt, meine Mutter war psychisch sehr belastet, mein Vater eher narzisstisch. Und dann habe ich schon verstanden, was das in mir auch auslöst und warum eine Trennung, die ich eigentlich selber wollte, so schlimm war. Aber ich habe nicht gelernt, wie ich das im Alltag jetzt umsetzen kann, was ich anders machen kann. Und ich bin dann in eine Klinik gegangen, in eine psychosomatische, weil ich gemerkt habe, ich schaffe den Alltag so nur noch mit viel Mühe. Und damals bin ich in einer Übung auf den Satz gekommen, ich bin nicht gut genug. Das war wirklich wie, als ob ich so einen riesen, tonnenschweren Stein entdeckt habe, der sich mir immer in den Weg stellt. Und ich habe dann auch irgendwann mal gelesen vom Dr. Dox, der war hier Chefarzt in der Klinik. Der hat geschrieben, das ist der Hauptglaubenssatz der Deutschen. Ich bin nicht gut genug. Und wenn man sich mal die Dimension ausmalt, die da drin steckt, ne, dass man sich jeden Tag sagt, ich bin immer noch nicht gut genug und ich muss noch was tun, ich muss noch anders sein, ne, das ist eigentlich ein unerreichbares Ziel, dem man da hinterher rennt. Und habe dann auch irgendwann verstanden, dass das mit dem inneren Kritiker zu tun hat. Und dass das im Grunde ja alles in uns selbst stattfindet und nicht wirklich im Außen. Nur dass das Außen uns das spiegelt, was der innere Kritiker immer zu uns selbst sagt. Und das war dann so ein längerer Prozess. Und als ich dann dieses Buch gelesen habe, da habe ich gewusst, was ich stattdessen brauche. Das war mir vorher nicht klar. Und damit arbeite ich auch immer sehr viel, sich zu überlegen, was möchte ich denn stattdessen? Ja, weil eine Verneinung versteht unser Gehirn ja nicht. Ne? Denkt nicht an ein rosa Elefantentier, dann weiß das arme Gehirn gar nicht, was will sie denn jetzt? Ne? Genau, und für mich heißt es ganz konkret, jetzt auch übersetzt in dem, wie ich es mache. Ich glaube, der erste wichtige Schritt war, da hatte ich wieder eine Krise, da haben wir eine Eigenbedarfskündigung gehabt nach 2 Jahren und das war eigentlich mein Traumhäuschen und meine Traumnachbarin, die ich da gefunden hatte. Und ich bin auch vorher schon viel umgezogen als Kind und da hat mich das in so eine innere Krise gestürzt, schon wieder umziehen müssen. Und dann dachte ich, aber ich möchte nicht wieder in sowas Depressives reinrutschen, was kann ich tun? Und dann habe ich aus der positiven Psychologie die Dankbarkeitsübung entdeckt. Ich glaube ja, dass die Dinge dann immer zu uns kommen, wenn sie dran sind. Und habe die dann auch praktiziert, obwohl ich mich nicht wirklich dankbar gefühlt habe damals. Vor 15 Jahren war das, glaube ich, ja. Aber ich habe es geübt und habe dann gemerkt, Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht. Erstmal dankbar auf all das zu gucken, was da ist, was mir gut tut, was mir fehlen würde, wenn es nicht mehr da wäre. Und dann in dieser ganzen Krise trotzdem auch die Fülle zu sehen, die da ist. Und das andere war dieser Blick, das kennen wahrscheinlich viele, eher auf mich zu gucken, was mache ich denn alles gut, worauf bin ich stolz. Was zeichnet mich aus? Ne? Wo sind andere dankbar, dass es mich gibt? Und das wirklich auch eine Weile sehr intensiv zu praktizieren, damit sie es immer stärker verankert. Und dann habe ich gemerkt, auf dieser Basis kann ich mir selber wesentlich mitfühlender begegnen. Dass ich wirklich wie eine gute Freundin jetzt einen inneren Dialog führe, wenn ich irgendwie einen Fehler gemacht habe, was weiß ich, einen Termin vergessen und denke, oh Gott, das hätte mir aber gar nicht passieren dürfen, dass ich dann nicht sage, ja, das darf auch nicht passieren und es passiert anderen auch nicht. Nee, zu sagen, ja, das passiert, Menschen machen Fehler und das ist jetzt einmal von 300 Mal und das ist überhaupt nicht schlimm, atme durch und konzentriere dich jetzt wieder auf was anderes. Wirklich so. Entweder wie eine Mama oder eine Freundin mit mir selbst sprechen. Und das ist vielleicht der Hauptpunkt auch in dem, wie ich arbeite, dass man lernt, andere innere Dialoge zu führen. Und das ist wirklich bahnbrechend, finde ich, was da mit einem passiert, wenn man das verstanden hat. Aber immer in der Haltung des Mitgefühls, auch für die Anteile, die da reden, die sind ja irgendwann mal in uns entstanden. Ich sage so, entweder als Überlebensstrategie oder weil man es so gelernt hat. Und die haben im Grunde eine gute Absicht. Die denken, ja, so helfe ich der Alexandra, dass es jetzt alles gut weitergeht. Aber die wissen nicht, dass ihre Art, mit mir zu sprechen, ganz viel Stress erzeugt. Adrenalin im Körper ausgeschüttet wird und dass sich dadurch im Grunde ja alles immer verschlimmert und nicht besser wird. Und ich hatte meine Klientin hier im Coaching, eine junge Zahnärztin, die hat dann auch gemeint, ja, aber werde ich dann nicht überheblich, wenn ich immer nur so freundlich mit mir spreche? Und da habe ich echt gelacht. Ich habe gesagt, nein, das habe ich noch nie erlebt. Also die Menschen, die ins Coaching kommen, die werden, glaube ich, nie in der Gefahr stehen, dass sie überheblich werden. Das sind dann andere Typen von Mensch, bei denen das vielleicht sein könnte. Aber also ich glaube, man kann nie freundlich genug mit sich selbst sein. Nie.
Das ist so spannend. Und ich musste gerade daran denken, ich habe vor 2 Tagen spätabends noch mir ein Video rausgesucht von Carolyn Mace. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ist eine US-Amerikanerin, die, ja, der Sinn ihrer Arbeit ist eigentlich, die Werte der Seele zu kommunizieren. Und sie arbeitet sehr viel über archetypische Muster. Und in diesem Video hat sie den Archetypen des Alchemisten beschrieben und hat auch darüber gesprochen, dass es eine strukturelle Alchemie ist, diese inneren Strukturen zu beachten und bewusst zu verändern, eine Transformation im Innen stattfinden zu lassen, indem man andere Gedanken denkt. Und im Innen andere Gedanken zu denken bedeutet ja, genau das, was du gesagt hast, andere Gespräche mit sich selbst zu führen. Etwas anderes sind unsere Gedanken ja gar nicht. Es sind immer Gespräche, die in irgendeiner Form in uns stattfinden. Und ich sage immer, unser Innerstes ist schon fast wie die Tiefsee. Ja, wir schnorcheln an der Oberfläche und denken, wir wissen alles, aber das ist nur so ein mini kleiner Teil von dem, was wir sind. Und deswegen finde ich das so hochspannend, was du berichtest.
Ja, das ist so. Und es ist wirklich immer nur, ich meine, es gibt ja auch schon das Eisbergmodell, ne, wo man weiß, es ist nur ein Teil bewusst. Und manchmal, ich sage immer, manche Gedankenprogramme, die wir haben, die sind ja auch wichtig, ne, dass es einfach automatisch läuft. Aber es ist auch genauso wichtig, regelmäßig innezuhalten und zu reflektieren, wo stehe ich gerade? Was sind das da für Gespräche in meinem Inneren und möchte ich die so oder möchte ich sie lieber verändern? Dann da auch liebevoll und geduldig dran zu gehen, weil das natürlich immer so ein längerer Prozess ist. Ja, unser Gehirn mag ja keine Veränderung. Es braucht auch viel Wertschätzung für die Anteile, die das machen. Ja, die lassen sich nicht einfach zur Seite schieben. Die wollen genauso wertgeschätzt werden wie das, was wir positiv finden. Ja, und aber ich finde, genau dieser Prozess, so alles integrieren zu können und nicht mehr sagen zu müssen, das ist schlecht und das will ich nicht haben, das ist eigentlich so das Schönste und das nimmt so viel Druck raus, dass man eben freundlich mit sich selbst umgeht, auch mit diesen Schattenseiten, die wir ja alle haben. Also,
Ja.
und das nicht verstecken zu müssen, wegdrücken zu müssen und eben zu denken, ich bin nicht gut genug. Ich bin gut genug, genau mit all dem, was da ist.
Ja, unbedingt, unbedingt. Und sag mal, kannst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was sich denn dann so verändert hat in deinem Leben? Woran hast du es gemerkt, dass dieser Gedanke so einen Unterschied für dich gemacht hat?
Ja, auf verschiedenen Ebenen würde ich sagen. Also ich würde es mal auf die private und die berufliche Ebene beziehen. Also privat war es so, dass ich nach dieser Trennung dann ein paar Jahre allein war und ich wollte, da war ich 30, wollte aber auch eben gern Familie und einen Partner. Und das hat sich dann aber sehr schwierig gestaltet. Das hatte bei mir dann aber, habe ich auch festgestellt, mit transgenerationalen Traumata zu tun und die ich dann dank einer Fügung auch auflösen durfte. Das ging da um eine Großtante, die euthanasiert worden ist. Und das habe ich aber erst dann herausgefunden. Und ich würde sagen, so in der Beziehung zu meinem Mann habe ich es zuerst gemerkt, ne, dass ich auch immer viel, was mit Selbstbewusstsein zu tun hatte, an der Beziehung festgemacht habe, an seiner Aufmerksamkeit, an dem, wie er mit mir umgeht, wie er meine Bedürfnisse erfüllt, was natürlich auch wichtige Punkte sind in der Partnerschaft. Ne? Aber ich hatte so das Gefühl, als ich dann mich intensiver damit beschäftigt habe, dass ich gemerkt habe, ich bin sehr oft in so einem bedürftigen Kind, ne? Das, was sich zu viel eigentlich wünscht. Und dass ich selber noch gar nicht in der Lage bin, mir das so zu geben, wie es mir im Grunde von jemand anderem wünsche. Ne? Dass ich selber eben gemerkt habe, ich bin mein ärgster Kritiker, ich bin nie gut genug. Und dass die Idee war, wenn ein Mann mir das spiegelt und mir gibt, dann ist es gut. Aber es war natürlich nie gut. Und das kann ja auch kein Mensch erfüllen. Ne? Genau, und da habe ich so zuerst gemerkt. Und wir haben jetzt dieses Jahr 25-jähriges. Also Silberhochzeit, sind 25 Jahre verheiratet. Wir haben damals kirchlich nicht heiraten können, weil wir kein Geld hatten. Das machen wir aber jetzt.
Wie schön.
Und ja, ich merke einfach, wie dankbar, glücklich und zufrieden ich in meiner Beziehung bin. Ne? Und wie gut wir uns gegenseitig lassen können, aber auch mal sagen können, das wünsche ich mir, das brauche ich, aber nicht unter diesem Druck. Davon hängt jetzt mein ganzes Glück ab, ob der andere mir das erfüllt oder nicht. Und das finde ich schon auch eine enorme Freiheit. Und das ist auch so eine Möglichkeit, Liebe ganz anders zu erleben. Also zugewandter und ja, unabhängiger letztlich ja auch. Und im Beruflichen, da hat sich auch viel verändert. Also ich hatte früher auch mal so die Frage, ja, also all das, was ich jetzt meinen Klienten da erkläre, was mit Berufung zu tun hat und Selbstliebe und Selbstzweifel, wie können die das denn umsetzen? Und da hat mir eben auch mal der Schlüssel noch so gefehlt, weil das rein Kognitive hilft uns ja nicht. Ne? Wir müssen ja auch Zugang zu unseren Emotionen finden. Ich sage auch immer, Gefühle wollen nicht gedacht, sondern gefühlt werden. Das ist natürlich viel einfacher oder es ist leichter möglich, sage ich es mal so, unter dieser Überschrift Selbstmitgefühl. Dass alle Gefühle, die auftauchen, erstmal da sein dürfen. Das ist für mich so ein enorm wichtiger Zwischenschritt zwischen dem, was ich erkenne und dem, wo ich hin will. Erstmal dem zuzustimmen, was ist und zu sagen, es ist okay und es darf da sein. Das ist völlig in Ordnung. Und ich glaube, ich merke auch an meinen Klienten, vielleicht ist es auch das, was du vorhin gemeint hast, das ist so ein Raum, da können Leute wirklich durchatmen und sich entspannen, ne, und spüren diese Energie der Wertschätzung, die im Grunde ja auch in ihnen angelegt ist. Und ich glaube, jeder hat diese tiefe Wertschätzung für sich und andere in sich, aber die ist eben so überdeckt von diesem Geplapper des inneren Kritikers. Ja, und da merke ich immer mehr, wie sich auch meine Arbeit verändert. Ich habe gerade heute eine Mail von der Shalia gelesen, die kennst du ja auch gut, wenn du das kennst. Und das ist so als Coach so wichtig ist zu wissen, also ich mache es nicht für den Klienten. Nee, ich bin nicht diejenige, die die Heilung bringt und die Lösung. Aber sie hat auch geschrieben, es passiert ihr immer wieder. Und dachte ich so, ups, ja, genau, mir auch. Ne, aber es passiert immer seltener. Und das ist so die große Veränderung. Irgendwie mich eher so als Raumhalterin und Kanal für was anderes zu empfinden und sehr verbunden zu sein mit meiner Intuition, die mir auch wirklich immer individuell dann eigentlich sagt, was der andere braucht und wann es gut ist, erstmal gar nichts zu sagen und abzuwarten. Und das hat sich enorm verändert, finde ich.
Das klingt so wundervoll. Ich habe, als ich diesen Podcast gestartet habe, hatte ich diesen Gedanken, ich mache das nicht aus irgendwelchen beruflichen Gründen, ne? So Marketing, Podcast oder sowas. Damals war ich ja noch selbstständig, als ich gestartet bin, sondern mein Anliegen war immer, auf irgendeine Art und Weise es zu schaffen, dass die Menschen sich wieder daran erinnern, wer sie wirklich sind. Und ich habe den Eindruck, dass genau das der Inhalt deiner Arbeit ist.
Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es so in Worte fasst, würde ich sagen, darum geht es mir, weil ich eben glaube, im Grunde sind wir eben so liebevolle und liebende Wesen, ne? Auch uns selbst gegenüber. Und wir sind ja der wichtigste Mensch in unserem Leben. Und das ist so diese Erinnerung mit dem Bild, eine wunderbare Freundschaft mit sich selbst zu beginnen.
Ja, absolut. Absolut. Und ich muss es einfach sagen, es ist nicht nur für die Shownotes. Du hast ja vorhin so fast mit einem Strich, Punkt und Bindestrich hinten dran noch gesagt, und Autorin. Du hast ein Buch geschrieben und veröffentlicht, das diesen großartigen Titel trägt, die Glückskindstrategie. Bitte sei so lieb, erzähl ganz kurz etwas darüber.
Ja, also Bücher schreiben wollte ich immer schon und ich habe auch schon kleine Bücher geschrieben mit so Tagestexten, aber ich wusste immer, da will noch was anderes raus. Und ich habe in der Klinik und in der Coaching-Praxis eben ein Modell entwickelt, was sich bezieht darauf, dass Menschen diese wunderbare Freundschaft mit sich selbst beginnen können. Die Basis ist die Transaktionsanalyse. Das ist vielen Menschen vielleicht ein Begriff. Ne? Das sind so, da geht es ums Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Das sind so sechs innere Anteile. Und gerade in der Klinik, da habe ich auch viel mit Psychoedukation gearbeitet, habe ich gemerkt, das ist ein super hilfreiches Modell, um den inneren Kritiker zu verstehen und diese inneren Dialoge. Habe aber gemerkt, es ist wahnsinnig abstrakt in dieser alten Form, wie es mal entwickelt wurde und habe es weiterentwickelt. Jetzt gibt es für die Anteile Tiere, der innere Kritiker ist der Wolf, das fürsorgliche Eltern-Ich ist die Giraffe und das freie innere Kind ist der Delfin. Und dann die anderen sind natürlich auch noch Tiere. Genau, und habe dazu auch verschiedene Coaching-Methoden entwickelt. Unter anderem ist ein ganz wichtiger Schritt, diese inneren Dialoge mal schriftlich festzuhalten zu bestimmten Themen und wirklich ganz strukturiert durchzugehen, was sagt denn jeder Anteil zu diesem Thema? Ne, weil ganz oft gehen unsere Gedanken ja unheimlich durcheinander, ne, wenn wir so nur nachdenken. Und habe aus all diesen Übungen, die ich schon erzählt habe, Dankbarkeitsübung, was ist mir gut gelungen, dann noch einige andere, habe ich dann wie so ein Programm entwickelt hier im Coaching und in der Klinik. Unter anderem auch viel mit intuitivem Schreiben, weil ich auch noch Schreibtherapeutin bin. Und habe irgendwann gedacht, ich muss das für meine Klienten jetzt mal aufschreiben. Ja, die fragen mich dann immer wieder. Und ja, für Leute, die nicht zu mir ins Coaching kommen, die können es da mal nachlesen. Und da sind auch viele persönliche Geschichten nochmal von mir drin. Sind natürlich auch anonymisierte Geschichten von meinen Klienten drin und so ein 8-Wochen-Programm, wie man das erstmal für sich so umsetzen kann. Und ich glaube, ich habe dann 3, 4 Jahre immer mal wieder Anlauf genommen und letzten Sommer habe ich gesagt, so, und jetzt muss es machen. Jetzt ist irgendwann mal wirklich Zeit und habe mich den Sommer über hingesetzt, habe das dann geschrieben. Ich hatte sogar erst einen Verlag, der es nehmen wollte, der Patmos Verlag. Die Lektorinnen waren alle begeistert, aber der Vertrieb wollte nicht. Ich habe aber hinterher erfahren, dass die meisten Verlage sowieso kein Marketing mehr machen. Also das ist besser, ist es selber zu machen. Genau, und habe dann dieses Jahr im Januar eine Lektorin beauftragt, die das mit mir nochmal durchgearbeitet hat, eine Grafikerin. Und im April habe ich es dann rausgebracht.
Wahnsinn, was für eine Reise. So schön. Und sag mal, ich stelle ja immer ganz gerne noch die Frage, warum du glaubst, dass dein wunderbarer Gedanke wichtig ist für die Welt. Warum, was denkst du, könnte sich in der Welt verändern, wenn die Menschen eine wunderbare Freundschaft zu sich selbst beginnen könnten?
Ich habe gerade gestern Abend, da war ich auf einem Kräuterabend bei einer Freundin, da haben wir Melissengeist zusammen gemacht. Und die hat einen ganz tollen, verwunschenen Garten. Und dann bin ich, am Anfang läuft man immer erstmal 5 Minuten nur für sich, verbindet sich so mit der Natur und guckt auch, wo zieht es mich hin, was ist gerade die Energie, die mich anspricht. Und ich habe dann durfte auch was für sich mitnehmen. Ich habe dann eine Malvenblüte genommen und habe gesehen dann beim genauen Hingucken, dass diese Blätter der Malve Herzform haben. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Und dann habe ich noch Nachtkerzen gesehen, die angefangen haben, sich langsam zu öffnen. Das sind ja die Blüten gehen ja erst auf, wenn es dunkel wird. Und ich bin immer inzwischen sehr ergriffen in der Natur. Ja, also da spüre ich dieses freie innere Kind ganz extrem. Und dann hatte ich wirklich fast Tränen in den Augen, weil ich dachte, das wäre so schön, wenn alle Menschen das erleben könnten. Und ich glaube, dann könnte man gar nicht mehr aggressiv über andere denken oder Tieren oder Kindern was antun oder Krieg wollen. Also das ist wirklich, ich glaube, dann ist einfach der Wunsch nach Verbundenheit so groß und auch das Gefühl, wie verbunden wir sind, dass ganz viel Positives sich automatisch entwickeln würde. Ich meine, unsere Welt wird immer dialektisch sein, also immer Licht und Schatten. Also das ist hier einfach so. Aber so wie sie es jetzt eben gerade entwickelt, dieser ganz tiefe Riss, ne, den finde ich schon sehr schmerzlich. Und ich glaube eben, wenn man versteht, dass man selbst sein größter Kritiker ist, dass man das verändern kann und dass dadurch ganz viel positive Energie fließen darf, es würde unglaublich viel auf der Welt verändern.
Ja, absolut. Es wäre auf jeden Fall eine Welt, die ich gerne kennenlernen würde.
Ja, ich auch. Aber ich meine, wir erleben sie ja immer ansatzweise. Ne? Sei es
Ja.
auch jetzt in unserem Gespräch, ne? Oder du mit deinen Hunden. Und ja, das gibt ganz viele solcher Momente. Ne? Aber ich glaube, es gibt eben so viele Menschen, die erleben das nicht viel oder fast gar nicht. Ne? Und ich würde das allen so wünschen.
Ja, umso wichtiger, dass dein Buch und deine Ideen und deine Gedanken in die Welt kommen. Ja.
Ja, das denke ich auch.
Gibt es denn noch irgendetwas, wo du sagst, das würde ich den Zuhörerinnen und Zuhörern sehr gerne mit auf den Weg geben?
Ja, vielleicht, dass Sie mal gucken, wie sieht es denn bei Ihnen aus mit dieser Freundschaft mit sich selbst? Wo stehen Sie da? Es gibt ja vielleicht auch Momente, wo es Ihnen schon gelingt. Das ist auch immer, finde ich, in der systemischen Arbeit so eine schöne Übung zu gucken. Ja, wo findet es denn schon statt? Na, und wie kann ich da dem noch mehr Raum geben? Das ist so das eine, nicht so auf den Mangel gucken. Meine Überzeugung ist wirklich auch, dass Fülle aus Fülle entsteht. Und dass auch immer schon ganz viel da ist. Und das ist oft auch so das Perfide und die Gefahr, wenn man in so Selbstoptimierungsprozesse reingeht, dass man immer wieder auf das alles guckt, was noch nicht da ist. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch viel gelernt habe durch dieses Selbstmitgefühl und Wertschätzung. Erstmal gucken, was ist denn alles da? Und das zu feiern und sich dafür zu loben und stolz drauf zu sein. Und dann hat man ja ganz anderen Boden, auf dem man Veränderungen angehen kann. Nicht unter diesem Druck. Ja, dann bin ich vielleicht gut genug, sondern aus dem ich bin gut genug. Aber mal gucken, was da noch alles geht. Neugierig, interessiert und auch so, wie Viktor Frankl das gesagt hat, um sein Geschenk in die Welt zu bringen, aber nicht um besser zu werden. Und da habe ich echt lang gebraucht, um das zu verstehen. Und was ich Ihnen wirklich also praktisch empfehlen würde, ist tatsächlich die Dankbarkeitsübung mal auszuprobieren. Ich kann dir auch einen Link zu einem Blogbeitrag von mir geben, wo ich das nochmal genauer erkläre, die Wirkung. Und da ist unter anderem ein ganz guter Hinweis, finde ich, wenn man nicht so richtig weiß, wie man da was finden soll, was würde mir denn fehlen, wenn ich es nicht mehr hätte? Und ich finde, dann geht eine Riesentür auf. Also mir reicht es schon, wenn ich hier durch mein Arbeitszimmer gehe. Ne? Und hier sind so viele schöne Dinge, die ich sehr liebe. Und wenn ich mir diese Frage stelle, da ist da hinten so ein Buddha, den hat mir meine Schwester aus Indien mitgebracht. Den sehe ich manchmal gar nicht. Und wenn ich mir diese Frage stelle, ja, danke, danke, dass der bei mir ist. Und ich merke, dass ich heute Morgen joggen und mache da auch auf die Dankbarkeitsübung. Und ich bin heute Morgen in nicht so einer guten Stimmung aufgewacht, weil ich über ein Problem nachgedacht habe, was sich im Moment schlecht lösen lässt. Da geht es um einen anderen Menschen, den ich sehr gern habe und wo ich einfach auch loslassen muss. Und wenn ich dann die Dankbarkeitsübung mache, merke ich sofort, wie mein Körper sich entspannt, ne, wie ich wieder viel mehr um mich herum wahrnehme, wie ich zuversichtlicher werde, optimistischer. Und das ist, also für mich ist es ein Wahnsinns-Shift und ich mache es wirklich jeden Tag. Ich möchte das nicht mehr missen. Das ist für mich eine der effektivsten Übungen, die man machen kann.
Ja, die klingt wirklich schön. Ich denke, ich werde sie auch testen. Wundervoll. Wundervoll. Alexandra, ich weiß nicht, für mich fühlt sich's rund an. Was denkst du?
Ja, finde ich auch.
Ja? Super.
Ah, doch, eine Sache fällt mir
noch,
die ich vielleicht am Schluss noch mitgeben will, ne, weil ich muss jetzt gerade noch mal ans Schreiben denken. Also was auch unglaublich schön ist, wenn man mal sein liebevolles Ich, sein liebevolles, weises Ich einen Brief an sich selbst schreiben lässt. Das heißt, man wechselt die Perspektive und du kannst dann entweder ein Thema nehmen, was dich gerade beschäftigt oder ganz allgemein, was dein liebevolles, weises Ich dir gerne gerade mit auf den Weg geben würde und dazu mal 10 Minuten drauf losschreiben. Ne? Vorher sich kurz entspannen und was trinken und nicht drüber nachdenken, sondern einfach drauf losschreiben und gucken, was fließt da aus meinem Inneren raus. Ich habe schon ganz oft erlebt, dass Menschen Tränen in den Augen hatten, weil sie nicht wussten, dass da so eine liebevolle Stimme in ihnen ist. Und die ist da. Wir brauchen nur wieder den Zugang dazu. Die ist in uns allen drin. Und das Schreiben ist, finde ich, oft eine tolle Möglichkeit, um da Kontakt zu bekommen. Und das kann man dann auch immer wieder lesen. Und ich schreibe jeden Tag und ich bin oft total baff, was ich 3 Tage davor geschrieben habe. Denke, was? Das habe ich geschrieben? Und so ähnlich geht es einem mit so einem Text dann auch. Den kann man ja aufheben und dann vielleicht auch eine gewisse Zeit später nochmal lesen und da immer wieder so drin baden in dieser Selbstliebe.
Ah ja, das ist gut. Gut, dass du das noch hinzugefügt hast.
Das hat mir gerade meine Intuition, glaube ich, gesagt.
Ach, sehr gut. Wundervoll. Liebe Alexandra, ich danke dir so, so, so sehr, dass du heute mein Gast warst und uns alle hast teilhaben lassen daran, wie man ja eine wundervolle, liebevolle Freundschaft zu sich selbst beginnen kann. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, zugehört habt, uns eure Zeit und eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Das ist nicht selbstverständlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier bei Alexandra und bei mir, dann ja, lasst es uns einfach wissen. Ihr könnt euch bei mir melden, ihr könnt euch bei Alexandra melden, ihr werdet alles in den Shownotes finden und selbstverständlich freuen wir uns auch über Sterne, denn Alexandra und ich, wir lieben es, wenn es glitzert.
Ja.
Und dann, ja, bist du vielleicht auch wieder dabei in der nächsten Folge von meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Sag Tschüss, mach's gut, bis bald, ciao, ciao, deine Karina.
Mehr Inspiration und Raum für deine Gedanken findest du auf wunderbaregedanken.de.